Hallo und herzlich willkommen zurück zu Maxton, y'all, Maxperts unter sich, der Podcast, der sich um das Maxton Hall Universum dreht.
Hallo.
Hallo, ich bin wieder hier mit meinen beiden charmanten Co-Hosts.
Hallo Stella. Hallo Jonathan.
Stellt euch doch mal gegenseitig vor.
Hi. Oh nee, das haben wir doch jetzt. Also gegenseitig, ich weiß nicht, wie sie heißt.
danke für die Kooperation.
Natürlich.
Jetzt würde ich mal hier ein bisschen variieren, weil mir hier vorgeworfen wird, dass mein Organisationstalent nicht zur Geltung kommt und dann...
Quatsch,
dein Organisationstalent ist der Hammer.
Okay, also ich bin Stella und das sind Jonathan und Leonie.
Hallo.
Hi. Herzlich willkommen zurück zur Folge 2. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben viel vor heute. Wollen wir direkt anfangen?
Ich fange mal an mit ein bisschen Lyrik hier. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, haben wir noch keinen Jingle. Vielleicht haben wir jetzt schon einen Jingle, weiß ich nicht.
Das werden wir dann sehen.
Ist auf jeden Fall noch in der künstlerischen Phase. Also, yo, wir gehen für Ruby an das Mic. Und auch James, der ist nicht weit. Wir holen euch ab, so wie Percy. Wir sind Maxton Hall for life. Wir sind Member, so wie Amber. Übrigens, Amber falsch geschrieben hier, aber okay. Maxton Hall Season 1 und 2 läuft von Januar bis Dezember. In unserem Leben muss es Maxton geben. Wir sind Maxton Hall for life.
Live.
Okay, das war gut.
Okay, so viel dazu.
Ey, wir machen jetzt keine Gedichtanalyse, aber das war
ich
schon
nicht geschrieben.
Ein paar gute Lines waren schon dabei, wie wir sagen.
Ja, also die Credits gehen raus an Jay.
An Jay. Das war
an JM, JMB.
JM ohne B. Okay, JM Leute.
ich wollte euch fragen, Jonathan, eine Frage an dich hier eingangs heute.
Hui.
Wie steht's um die Special Edition? Ist sie angekommen?
Die sind alle angekommen.
Echt?
Ja, die sind alle angekommen. Also natürlich nicht der erste Teil. Den musste ich auf anderem Wege besorgen. Der ist aber auch inzwischen angekommen. Und ich habe aber, weil das ein bisschen gedauert hat, natürlich auch noch die normale Version gekauft.
Und also, wir reden übrigens von den Büchern.
Natürlich reden wir von den Büchern, nicht über DVDs, die es, glaube ich, nicht gibt.
Ich wollte gerade sagen.
Kaufen Leute noch DVDs, egal, der Punkt ist. Auch das ist Teil ja von diesem BookTok-Trend, dass die Bücher immer hübscher werden. Und es gibt Special Editions, die man sich super ins Regal stellen kann. Wenn ich jetzt allerdings, also das ist jetzt keine Kritik, ich glaube, die haben alle ihre Berechtigung, aber wenn ich...
Wir haben gesagt, wir werden kontroverser ab Folge 2.
Wenn ich mir ein Buch zum Lesen aussuchen würde... Dann wäre es, glaube ich, eher die normale Version als die Special Edition. Die ist fast schon ein bisschen zu fancy, um sie zu lesen, weil manchmal, man liest ja manchmal und dann, keine Ahnung, schläft man drauf ein.
Natürlich traut man nicht
bei diesen
nicht,
Büchern.
Sie anzufassen.
Aber es ist schon eher starr und auch.
Es ist
so,
halt ein Hardcover.
Genau, das ist ein Hardcover, richtig. Das ist genau das.
Also,
aber es ist ja auch ein relativ dickes Hardcover. Es gibt ja auch solche und solche Hardcover.
Ah, okay, ich vergaß.
Die Seitenränder, nee, wie heißt denn das? Also diese...
Der Bund?
Nee, der Bund ist ja quasi das vorne. Ich meinte das quasi...
Die also, Seitenränder, ja.
Die sind quasi auch eingefärbt.
Oh.
Sodass sie gemeinsam
meinst du. Sodass
sie gemeinsam ein Bild, glaube ich, ergeben. Weiß ich gar nicht, das behaupte ich jetzt einfach
also
mal.
Also nicht der Rücken nicht quasi, gesagt. Sondern das Gegenteil von dem Rücken.
Genau, weiß nicht, wie das dann heißt.
Ja.
Der Bauch.
Der Bücherbauch.
Wir wissen jedenfalls alle, was gemeint ist.
Weiß ich nicht, aber das auf jeden Fall... Also das ist mir so ein bisschen zu starr, aber das, wie gesagt, es gibt es ja für ganz, ganz viele Bücher. Bücher müssen auch jetzt hübsch sein. Früher waren es einfach nur Bücher.
Ja, das ist doch wie ein Wein. Also das Etikett muss schon auch ein bisschen was aussagen.
Ist das so?
Finde ich. Also okay, ich kriege jetzt wahrscheinlich, vor allem, ich bin ja, mein Freund zum Beispiel kennt sich sehr gut aus mit Wein, weil der in der Gastro ist. Der würde jetzt natürlich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Aber also, wenn man als nicht so krasser Weinexperte einen Wein kauft, dann... Ja, doch schon, oder? Ich meine, warum gibt es denn so visuelles Marketing überhaupt?
Keine Ahnung, aber das ist jetzt nicht Thema unseres Podcasts,
ach so,
oder?
Abschweifwasser.
Das ist ein bisschen Thema, das wir, also aber, nein, also ich glaube, dass wenn man sich was fürs ins Regal stellen sucht, ist das super. Mir persönlich ist das nicht so wichtig, aber es mag sicher Leute geben, die dann auch darauf achten, auf
Optik.
Hübschheit, Optik.
Scheiße. Danke.
Hübschheit. Ich habe so viele Worte einfach, deshalb mache ich auch einen Podcast. Die Hübschheit, nein. Natürlich sind sie nummeriert, falls man mal vergessen hat, was Band 1, 2 oder 3 ist.
Sie heißen vor allem Maxton Hall und nicht Save Me, Save You, Save
genau,
Us.
Auf meinem Taschenbuch, sage ich jetzt mal, was für mich immer ein bisschen klingt nach lustigem Taschenbuch, aber es ist ja auch ein Taschenbuch.
Ist auch lustig.
Ist tatsächlich auch ein, wie wir sagen, Bepper, also ein Sticker drauf.
Kannst du kurz bitte vertiefen, wer wir sind? Weil ich sage das nicht.
Okay, ich sage das. Also ich würde es auch nicht sagen, aber wir im Süden sagen natürlich Bepper. Ein Sticker drauf, der eben sagt, das Buch zur Erfolgsserie Nächsten Hall.
Es gibt es jetzt aber auch auf den... Ah ja, auf den Taschen. Ja, stimmt, hast du gerade gesagt.
Genau, also auf meiner Special Edition ist es nicht drauf. Das fände ich aber auch gut, weil sie kostet 22 Euro.
Also ich habe ja das Buch zweimal bestellt, weil ich habe es einmal bestellt und dann wie gesagt, ich wohne im Ausland eigentlich und da kam das erstmal, also dauerte es, hieß irgendwie, es kommt in einer Woche an oder so und dann habe ich langsam ein bisschen Stress bekommen, weil Leonie und Jonathan mir hier Druck gemacht haben, wie weit ihre Lieferungen schon vorangeschritten sind und dass quasi der Postbote schon am Türknauf klingelt oder Türknauf drückt, naja. Keine Ahnung. Und dann habe ich nochmal geguckt auf der Seite, wo ich bestellt hatte und gesehen, dass mir jetzt ein früherer Liefertermin vorgeschlagen wird und habe ich es halt nochmal bestellt. Jetzt habe ich es zweimal und auf einem habe ich den Sticker und auf einem nicht.
Ah, interessant.
Ja, ganz interessant.
Das ist ja wirklich gut. Das ist ja auch, die machen natürlich jetzt auch Werbung damit, wir haben schon drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich schon die ein oder andere Bestellung mehr gibt wegen der Serie. Da gibt es nur Sinn, dass man das auch gleich wiedererkennt, weil ja, wie gesagt, die Bücher ja, also ich glaube, in der Special Edition steht Nächsten Hall drauf, aber es gibt auf den Originalen ja nicht, sodass man der ein oder andere vielleicht gar nicht weiß, dass es das Buch zur Serie
ist. Aber die ist jetzt also wieder verfügbar, die Special Edition.
Also bei dem großen Kulturkaufhaus in Berlin dauert es, glaube ich, immer noch 6 Wochen.
du hast jetzt nochmal woanders.
Ich habe noch bei einem größeren Bücherversandhandel, die haben aber auch, also ist nicht Amazon, jedenfalls bei einem größeren Händler auch nochmal, die hatten es lieferbar. Aber es ist anscheinend trotzdem in mancherorts Mangelware.
Würdest du es trotzdem jetzt für Fans, Ultras wie Leonie zum Beispiel, mich, würdest du uns das jetzt nahelegen, das noch zu kaufen trotzdem?
Nee.
Leonie, hast du vor, dir die Special Edition zu holen?
Nee, aber ich bin ehrlich gesagt auch überhaupt kein Merch-Typ. Also wenn ich jetzt irgendwie meine Hände an den Maxton Hall Sweater bekommen würde, würde ich ihn natürlich sofort kaufen, aber ansonsten...
Aber ich bin gar kein Merch-Typ.
Wir sitzen hier gerade übrigens in meinem Wohnzimmer und man sieht hier keine Bücher, was nicht daran liegt, dass ich keine habe, sondern die sind versteckt im Schrank. Ich kann nicht lesen. Also von daher, da mache ich mich jetzt wahrscheinlich wieder total unbeliebt, aber... Nö.
Okay, aber ich meine, weil Teil 2 und 3 wirst du dir jetzt schon noch holen.
Ach so, ja klar, aber jetzt nicht nochmal als
Special. Würdest du jetzt als Paperback dir dann holen?
Ja, denke schon. Vor allem, wenn jetzt Jonathan sagt, dass die irgendwie schwer sind. Also ich lese schon lieber ein Taschenbuch. ich verbringe auch viel Zeit meines Lebens in öffentlichen Verkehrsmitteln. Da habe ich dann immer Zeit zum Lesen. Und dann ist es natürlich gut, wenn man nicht so ein dickes Buch mitschleppen muss oder so ein schweres Buch.
Nee, also das ist auf jeden Fall... Gut, wir können uns jetzt lange über die Vor- und Nachteile von Taschenbüchern unterhalten, aber für Leute, die sich Sachen gerne ins Regal stellen, ins Büro auch, ins Regal stellen, es wird hier schon spät so langsam, also ich bin schon ganz,
Kannst du dir die bitte ins Büro stellen?
Na, das würde ich glaube ich eher nicht machen wollen. Das hat sicherlich einen Use Case, wie wir sagen, aber für mich ist es nicht. Es ist halt vielleicht ein bisschen weniger glitzerig, das ist ganz schön.
Ja, schon echt viel Glitzer.
Ja.
Weiß nicht warum.
Wart ihr schon mal in der Buchhandlung in dieser Young Adult Abteilung?
Das glitzert alles.
Also dann echt? Fragst du dich das nicht mehr, nee.
Das ist kurz, so.
Auch kontroverse, aber der Begriff Young Adult umschreibt doch eigentlich nur Teenager, oder?
Es ist halt dieses Coming of Age, wobei ich auch sagen muss, wer so richtig bekannt ist als Autorin, ist ja diese Colleen Hoover und die schreibt ihre Bücher über Erwachsene.
Nicht. Ich weiß nicht, wer das
also, ist. Also da die ProtagonistInnen in den Büchern sind definitiv Erwachsene, deswegen weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das heißt halt einfach so. Leute, sagt uns gerne, schreibt uns das in die Kommentare.
Man sagt Young Adult für mich, also Young Adult, wenn du jung Erwachsenen, ist ja, also wie bei Sims früher.
Es sind so, eigentlich so Coming-of-Age-Geschichten.
18 bis 21, aber ich finde, das ist eigentlich, die Zielgruppe ist jünger als das, oder?
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Menschen, die älter sind und das, also ich habe mich so ein bisschen umgeschaut, auch auf Instagram in Kommentarspalten und so, und es gibt schon sehr viele Menschen, die so schreiben, ja, ich bin schon 50 und meine 3 Kinder sind schon aus dem Haus, aber ich liebe diese Teenie-Love-Story und...
Ja, weil es ist eine Teenie-Love-Story, also Young Adult generell, na gut.
Aber die Love-Story würde jetzt ja auch mittlerweile Mitte 40 nicht funktionieren.
Nee, eher nicht.
Eher nicht so richtig, nee.
Also das deshalb, ist der Vater das, da so viel.
Deshalb ist das natürlich so das Setup, aber ich glaube auch, dass so diese generelle, Enemies to Lovers, das ist ja so das Genre.
Ist auch, alle benutzen das jetzt als einen Begriff. Das ist für mich.
Ist es ein Genre? Anscheinend ein Genre.
Es ist ein Genre. Ich glaube, es gibt. Also, Leute, wir haben echt wenig Wissen dafür, muss man mal sagen, dass wir hier diesen Podcast machen. Aber
wir reden auch eigentlich heute gar nicht darüber.
Es gibt so richtige Kategorien. Also, wenn man sich so ein bisschen umschaut auf Instagram und so Booktalkern und so Instagram-Bücher-Kanälen und so. Genau, aber wollte ich nur kurz so als Hintergrund sagen, es gibt schon da so sehr viele Kategorien, richtig. Enemies to Lovers ist eine Kategorie, aber es gibt auch viele andere. Aber darüber wollten wir jetzt eigentlich gar nicht sprechen.
Nein, und zwar dachte ich, wir machen mal heute, um so ein bisschen reinzukommen, inhaltlich auch. Genau, wollten wir heute mal die verschiedenen Szenen vergleichen. Und zwar habt ihr das bestimmt alle, die ihr hier zuhört, seid ihr große Maxton Hall-Fans und habt hoffentlich auch Instagram. Oder was heißt hoffentlich? Ist eigentlich egal. Könnt auch kein Instagram haben. Aber falls ihr Instagram habt...
Wir zwingen niemanden zu Instagram.
Falls ihr Instagram habt, dann folgt uns doch bitte @MaxtonYall. Und dann folgt ihr bestimmt nämlich vor allem auch schon Amazon... Nee, wie heißt es? Prime.de? PrimeVideo.de?
PrimeVideo.de.
PrimeVideo.de. Und die haben neulich eine Umfrage gemacht, was die beliebtesten Szenen sind. Und ich glaube, Leonie und ich hatten auch teilgenommen. Aber Jonathan, du hast nicht mit abgestimmt, oder?
Ja, ich habe immer so das Problem, dass ich, wenn ich so Sachen dann mal gesehen habe, dann auch nicht immer hundertprozentig noch weiß, worum es ging. Auch das eine super Voraussetzung, aber dafür habe ich ja euch beide. Deswegen wollte ich noch mal schauen, war dann aber nicht so schnell und da war die Umfrage schon weg. Das war ja, glaube ich, nur in den Stories und das ist ja dann auch nicht immer ewig.
Okay, drin. Gar kein Problem, weil du hast zwar nicht teilgenommen, aber du hast uns Screenshots.
Selbstverständlich.
Geistesgegenwärtig, wie du bist.
Ich habe natürlich selbstverständlich.
Ja, weil ich habe jetzt noch mal abgecheckt. Ich dachte, die hätten das vielleicht in den Highlights gespeichert oder so, aber nein. Haben sie nicht.
Naja, wir sprechen jetzt auf jeden Fall darüber. Ja,
wir können das dann jetzt nur nicht mit den richtigen Ergebnissen vergleichen, weil...
Das ist auch egal, weil, also mit denen war ich, glaube ich, auch nicht so richtig zufrieden.
Okay, ja, also... Aber Demokratie ist eine gute Sache, aber...
Okay, egal. Ja, also, wollen wir jetzt beginnen mit unserer
Abstimmung? Ja, selbstverständlich.
Okay, ich mache hier so ein bisschen die Moderation und ihr beide sagt, was ihr dazu denkt. Also, erste Abstimmung ist die Autoszene, Folge 3, versus die Lacrosse-Feld-Szene. Episode 2.
Boah, das ist schon, also um mal kurz die Leute abzuholen, ne? Die Autoszene ist die Szene in Folge 3, wo James Ruby quasi aus dem Pool rettet und dann zum Auto trägt, heroisch und komplett nass.
Was im Auto
nass.
Dann passiert.
Ja. Genau, und im Auto gesteht sie ihm dann, warum sie im Wasser, also oder erzählt ihm von ihrem Trauma und schläft dann im Anschluss ein auf seinem Schoß. Während Percy die beiden nach Hause
und
fährt.
Er ist einfach nur verwirrt.
Genau, und die andere Szene, die Lacrosse-Feld-Szene, ist die Szene in Folge 2, eine Folge davor, wo Ruby zu James, wo Ruby zu James aufs während er gerade trainiert, alleine abends aufs Lacrosse-Feld kommt.
Weil der ist ja suspendiert, der Arme.
Genau, um sich bei ihm zu entschuldigen dafür, dass sie ihn im Oxford-Vorbereitungskurs so runtergemacht hat.
Ja, wir müssen auch irgendwann darüber reden,
diese ganz,
wie echt nicht nur coole Sachen machen.
Nein, nein. Das ist diese ganz bekannte Szene, wo es 1 Million Edits gibt auf Instagram.
Die du alle gesehen hast.
Die ich alle gesehen habe. Wo er ihr dann später so, er sagt dann so, schöne Grüße an Lexington und dann dreht sie sich so um und zeigt ihm so den Mittelfinger und dann guckt er halt so. Da wären wir wieder bei der Chemie zwischen den beiden, aber jedenfalls, das ist die andere Szene und
ich finde das auch echt schwer. Diesen ersten fand ich mega schwer, weil das sind für mich zwei der stärksten Szenen, die es in der ganzen Serie gibt.
Ja. Was würdest du sagen, Leonie?
Ich bin bei der Lacrosse-Feld-Szene.
Ich bin schon mal bei der Autoszene.
Oh, sehr gut. Diskutiert das doch bitte.
Weil ich die Lacrosse-Szene, das ist, also klar, es kommt die Chemie rüber, aber ich finde, so dieses ganze Setup der Serie ist ja auch, Ruby fühlt sich in Maxton Hall nicht so besonders wohl, hat zu Hause ja ihre, da können wir auch mal drüber sprechen, über die wirklich unterschiedliche familiäre Herkunft, ihre sehr, sehr glückliche Familie, natürlich gibt es dieses Trauma, aber das ist für mich schon so das erste Mal, dass Ruby sich quasi da auch jemanden aus der anderen Welt, deshalb Maxton Hall ja auch, glaube ich, zwischen den Welten, ich krieg den Untertitel.
Sie trennt es ja ganz deutlich strikt.
Und das ist jetzt zum ersten Mal, wo das so ein bisschen ineinander greift. Und das finde ich eigentlich eine starke Szene. Ich finde natürlich die Szene im Pool selbst, da habe ich mir, ich kannte das Buch ja vorher nicht.
Das ist jetzt nicht die Pool-Szene. Das musst du jetzt schon stark trennen, weil die kommt auch noch.
Es geht wirklich um die Szene im Auto, okay, wo sie sich ihm öffnet quasi, genau, und im Anschluss dann auf seinem Schoß einschläft.
Genau, also das finde ich, ist ja auch immer so ein Zeichen, sie fühlt sich da offensichtlich geborgen und wohl bei ihm. Und das ist ja schon was, wo man denkt, ja, das würde jetzt jemand, der sonst die Welten sehr stark trennt, eigentlich nicht machen. Das
und man muss, ein sehr starkes Ziel. Man muss auch mal sagen, die Szene ist auch insofern wahnsinnig stark, als dass Harriet die Emotionen so krass überbringt. Sie hat erzählt, auch in einem anderen Podcast, dass irgendwie ihr Opa gestorben ist während der Dreharbeiten und sie nicht zu der Beerdigung gehen konnte, weil sie gerade beim Drehen war. Und an dem Tag, an dem diese Szene gedreht wurde, war tatsächlich die Beerdigung. Und sie hat dann die ganzen Emotionen einfach quasi, die sie selber gefühlt hat als Schauspielerin,
ja, vor allem diese Schuldgefühle
da reingepackt,
dass genau. sie nicht zu der Beerdigung gegangen ist, wie halt auch Ruby diese Schuldgefühle hat, dass sie denkt oder das Gefühl hat, dass sie an dem Unfall von ihrem Vater Schuld hat.
Und es ist, ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr authentisch einfach.
Ich kriege schon hier Gänsehaut.
Ich kriege auch Gänsehaut gerade. Oh mein Gott.
Nee, es ist einfach, ich finde, es ist einfach eine schöne Szene. Es ist einfach, sie tut auch was für den Plot. Also sie
ja.
Zeigt so ein bisschen auch, was ist Ruby für eine Persönlichkeit, auch um dieses Trauma, dieses ja offensichtlich auch in der Familie nicht aufgearbeitete Trauma, geht es ja auch noch später. Das ist schon, finde ich, also das tut mehr für den Plot als, also nicht, dass die Costine generell schlecht wäre, ich sehe es auch so, es ist eine sehr schwere Entscheidung, aber da tut sie ein bisschen mehr für. Also sie tut sicherlich weniger für die Chemie, aber mehr für so, ich sag mal, den nächsten Schritt, was ja auch logisch ist, wenn das eine in der zweiten Folge und das andere in der dritten Folge ist. Aber es bringt das Ganze nochmal so, finde ich, auf ein neues Level. Und nicht nur auf so ein, ja, wir schmachten uns jetzt gegenseitig so ein bisschen an, sondern es ist einfach nochmal eine Vertrautheit, die noch dazu kommt.
Aber Stella, du warst doch auch eher Team Lacroix-Szene,
ja, ich war auch, oder? Aber ich will noch kurz zu der Autoszene was sagen. Und zwar, ich habe das Gefühl, also korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber dass das im Buch nicht so ist, dass sie glaubt, dass sie Schuld hat an dem Unfall ihres Vaters. Also es ist auch so, dass der Vater halt verunfallt ist, aber es ist, glaube ich, nicht so, wie sie es in der Serie dargestellt haben, dass sie denkt, daran schuld zu sein, oder? Faktencheck müssen wir nochmal...
Ich weiß es ehrlich gesagt auch gerade gar nicht.
Ich habe das Gefühl, beim Lesen, dass mir das so aufgefallen ist, weil wir haben doch hier irgendwo ein Safe, mir rumzulegen.
Ja, das muss man tatsächlich, das würde, bis wir das jetzt finden. Nee, okay, aber es ist ja vor allem, wie gesagt, ich finde das stark.
Weil das ist nochmal eine andere Ebene. Also halt nicht nur dieser Unfall, nicht nur das Trauma, sondern halt auch diese Schuldgefühle. Das wollte ich sagen.
Genau, das ist eine Ebene, die, glaube ich, viele Menschen, die irgendwie...
Und das ist, ganz kurz, es ist ja auch was sie jetzt nicht mal innerhalb ihrer Familie kommuniziert hat, ne? Also genau. James scheint ja schon die erste Person zu sein, ja, der sie das überhaupt erzählt. Und das ist natürlich schon krass. Allerdings, warum ich jetzt bei der Lacroix-Szene bin, also es ist natürlich so ein bisschen die Atmosphäre und die Stimmung. Also finde ich wahnsinnig krass in dieser Szene irgendwie.
Die Lacroix-Szene auch nicht so im Buch im Übrigen.
Genau, die ist auch ganz anders, ja, ne? Und sie wird übrigens im Buch auch nicht von James zu der Party eingeladen, sondern von Alistair. Und James ist erst so ein bisschen, also nicht abgefuckt, aber schon so erstmal so komisch verwundert, warum, ja, okay, Alistair sie jetzt zur Party einlädt und sie...
Schweif ab, Button.
Jedenfalls, ich finde in der Lacroix-Szene halt einfach so krass die Chemie zwischen den beiden. Oder dieses, also wie er einfach guckt und, also die, wie gesagt, es gibt so viele Edits von dieser Szene und es ist einfach diese Grundstimmung und diese Mut. Ich kann es nicht so erklären, aber ich denke, ihr wisst schon alle, was ich meine.
Ja, ich fand die auch, die ist auch einfach so, ich bin jetzt überhaupt gar keine Kennerin, aber die ist auch so
und
szenerisch einfach.
Es ist auch, genau. Es ist übrigens, glaube ich, auch die erste Szene, wo die beiden sich mal so richtig sehen. Also nicht irgendwie miteinander reden und so, klar, die sehen sich vorher, die sprechen auch miteinander vorher, aber die gehen überhaupt nicht aufeinander ein und also schon gar nicht auf eine gute Art und Weise. Und in dieser Szene ist es wirklich das erste Mal so, dass sie sich zuhören, dass sie sich richtig anschauen, ja, wahrscheinlich
ehrlich,
in die Augen
gucken. Ehrlich, ohne Filter einfach.
Ehrlich, ohne Filter. Ja, und ich glaube, für ihn ist es einfach so, jedenfalls in der Serie, der Moment, wo er so checkt, oh, ja...
Hab sie ganz gern.
Da ist irgendwie schon was.
Ja, und
das war
halt mega schön umgesetzt so mit diesem Licht, also diesem Sonnenuntergang und ja, das sieht einfach so vom Bild her mega schön aus.
Das finde ich auch. Also da ist natürlich so eine Szene in einem Auto in so einem geschlossenen Raum deutlich einfacher auch zu drehen.
Ja.
Das muss man natürlich sagen, wenn das Licht halt stimmen muss, je nach quasi Jahreszeit ist das Licht halt vielleicht mal eine Stunde so. Das ist schon auch Aufwand einfach. Und das finde ich sehr gut gemacht. Das muss man sagen, es ist sehr, sehr gut umgesetzt. Jetzt, wenn ich, glaube ich, um die quasi filmische Umsetzung, wenn ich fragen würde, was ist dir lieber von der filmischen Umsetzung, würde ich natürlich die Lacrosse-Szene nehmen. Ich finde aber so für den Plot ist für mich die
Autoszene auch. Ist doch gut, wir müssen ja uns nicht einig sein. Übrigens zu dem Licht, Leonie hast bestimmt auch, erzähl du es doch,
komm. Nee, erzähl du, hast doch, komm.
Nee, du hast das Expertenwissen. Nee, ich glaube, sie hatten auch gesagt, es gibt so ein YouTube-Video, wo sie das irgendwie mit dem Regisseur der Folge nochmal gucken. Hm. Und da sagen sie auch, dass halt, war halt so Sonnenuntergang, also sie mussten sich beeilen und das irgendwie für die Bilder von James, dass das richtige Licht ist. Und aber die Bilder von Ruby sind mit falschem Licht schon.
Weil es schon dunkel war.
Aber es fällt einem nicht auf, wenn man es guckt. Ja,
das ist immer wieder spannend, was sie da so machen in der Post-Production.
Okay. Welche Szenen gibt es denn noch?
Genau, lass uns doch mal weitergehen. Aber ich sehe schon, dass hier auf jeden Fall wird kontrovers diskutiert. Oh ja, jetzt, okay, das ist, finde ich, der schlimmste Battle. Und das finde ich auch ganz gemein, dass sie das in einem Battle gemacht haben. Mhm. Weil das sind für mich die beiden besten Szenen. Mhm. Einmal Tanz auf der Party, Folge 3. Und Treppenhaus in Oxford, Folge 6.
Ja, da habe ich schon einen klaren Favoriten.
Oh, okay. Los.
Da auf jeden Fall das Treppenhaus.
Ah, so klar, Jonathan. Du bist gut. Du bist unser Kontrapunkt hier.
Ich finde nämlich...
Du bist für den Plot hier. Wir sind nicht für den Plot hier.
Ich glaube tatsächlich, das tut nicht so richtig, sondern das ist wirklich so die Kulmination auch der ganzen Serie quasi, so ein bisschen diese Szene. Trotzdem finde ich, die Tanzszene war mir too much.
Was?
Das war mir tatsächlich, ich sag's, also bei so einem Buch das zu sagen, ist natürlich hart, aber also so ein Film, war mir zu kitschig.
Ey, da muss ich echt sagen, als ich das erste Mal geguckt habe, habe ich so, als die Tanzszene losging, dachte ich mir so, oh nein, wie cringe. Ich habe wirklich so, oh, das kann ich mir jetzt nicht geben. Und dann habe ich es doch geguckt und dann fand ich es irgendwie ganz süß. Und jetzt aber so beim zweiten, dritten Mal und vor allem nach den 50.000 Reels, die ich gesehen habe, die Leonie mir geschickt hat.
Und du mir auch geschickt hast.
Und das Lied, kurz auch, ich bin eigentlich gar kein Weekend-Fan, aber dieses Lied, wirklich, es ist fast schon, ich hab zu Leonie schon gesagt, es ist eigentlich fast schon, ja, pervers, wie oft wir das in den letzten zwei Wochen
wie oft man das auch hören kann.
Vielleicht die Musik behalten wir uns vielleicht mal für eine weitere Folge.
Ja, nee, auf jeden Fall, aber das ist ja ein großer Teil der Tanzszene.
Absolut, klar. Und
also, ich muss mal kurz was sagen zur Tanzszene. Es ist einfach...
Jetzt kommt ein fünfminütiger Monolog.
Nein, die Szene ist natürlich jetzt vor der Autoszene, über die wir gerade geredet haben, aber James sitzt da auf dieser Party mit Elaine und hat irgendwie gar keinen Bock und wartet irgendwie auf Ruby, sie ist nicht da. Und in dem Moment, in dem er sie sieht, geht dieses Lied so los. Und das ist einfach so wahnsinnig gut getimed, muss man mal sagen. Dann redet ja Ruby erstmal noch weiter mit Lydia und die haben noch kurz Unterhaltung und dann will sie, ich weiß nicht, sie will nicht gehen, aber sie dreht sich um, will gehen und dann steht er halt vor ihr und it's magic, Leute. Und wie er animiert sie ja zum Tanzen, das ist genau das, er führt sie halt so ein bisschen in seine Welt ein, dadurch, finde ich. Er nimmt sie mit, er bewegt sich quasi so simultan mit ihr, dass sie zusammen tanzen und ich finde es, man sieht auch einfach, wie die beiden Spaß haben, auch beim Drehen Spaß hatten.
Finde ich. Also von der Regie her ist die Szene auch richtig gut gemacht.
Ja, also ich finde es wirklich einfach genial gemacht. So.
Nee, also auch da würde ich vielleicht wieder meinen altbewährten Grundsatz, ich glaube filmisch ist das auf jeden Fall die bessere Szene. Plotmäßig tut sich's, glaube ich, nicht viel.
Ja, Plot ist jetzt nicht. Aber
es ist schon, also ich finde auch diese Oxford-Szene, vielleicht ist es jetzt auch, das ist jetzt auch wieder zu viel Interpretation vielleicht, aber das spielt ja auf einem neutralen Grund, also auch da wieder die zwei Welten, quasi die Welt von Ruby und dann die etwas, sag ich mal, abgehobenere, aber gleichzeitig auch kältere Welt von James. Und dann ist man quasi, vielleicht musste man die auch einfach rausnehmen aus ihrer Welt, um dann quasi so die Zusammenführung zu machen. Und finde ich, das kommt in der Oxford-Szene ziemlich gut rüber.
Ja, und also wir müssen ja eigentlich, es ist ja allen klar, was da in dieser Szene drin ist, wie viel Emotionen.
Ja, also das sind auch wirklich die beiden, also für mich die beiden besten Szenen in dem ganzen...
Ich kann mich da eigentlich auch nicht so entscheiden.
Von daher finde ich das echt schwer. Ich finde die Tanzszene einfach so schön, weil ich eben finde, dass sie müsste cringe sein, aber ich persönlich fand sie nicht cringe.
Ja, ich
auch
nicht.
Und ich finde es auch süß, so diese Party, so man tanzt zusammen. Weil für mich, was diese Serie auch so ausmacht, weshalb ich sie so gut finde, ist so dieses erste Liebe. So das erste Mal verliebt.
Ja, wir werden alle abgeholt und wieder zu unserem 16-jährigen Ich zurückgeführt.
Und deshalb, und das glaube ich auch, weshalb ich so diesen Tanz auf der Party so süß finde, weil das halt so wirklich für sie ja mit so das erste Mal ist, dass sie auf so eine Party geht und dann mit ihrem Schwarm.
Das ist ja gar nicht das erste Mal, aber.
Ja, gut, aber du weißt schon, was ich meine. Also auf jeden Fall, man fühlt sich so ein bisschen erinnert. Okay, ich hatte jetzt nicht so fancy Partys mit Pool und DJ. Aber.
Dann, also als ich mit Menschen getanzt habe, waren auch meistens keine so Scheinwerfer auf mich drauf. Oh, aber Konfetti. Das ist auch so ein bisschen.
Das Konfetti ist krass.
Aber nein, vielleicht ist das
so. Und dann, wenn es so in dieses langsames Lied umswitcht und er sie dann so dreht, das ist
so gut. Gemacht. Und ich hab's einfach so gefühlt. Aber die Treppenhaus-Szene auch. Ich habe in beiden Szenen dermaßen Gänsehaut gehabt.
Ja, vielleicht ist einfach auch so mein. Ich bin jetzt schon auch romantisch, aber jedenfalls, das war mir zu viel. Ja, aber vielleicht ist das auch so ein Männer- und Frauending, dass man irgendwie sich das anders vorstellt.
Ich kann es aber verstehen. Und die Oxford, also diese Treppenszene ist wirklich richtig, richtig gut einfach. Die ist halt so geladen. Du merkst diese ganze letzte Folge, wie so, das sich immer mehr lädt.
Ja, das ist zum Raum, genau. Das finde ich nämlich auch
so
gut.
Auf, und dann auf einmal.
Gänsehaut.
Das wird gut gemacht auch. Also das, auch Schauspieler, das ist es natürlich. Ich glaube, das ist wahnsinnig kompliziert, so eine Tanzszene zu choreografieren, weil da muss ja alles passen.
Das würde mich auch mal interessieren.
Also das Film ist, glaube ich, auch, unfassbar, ja. Unfassbar viel Arbeit. Gleichzeitig, und das ist wiederum vielleicht auch so eine Reminiszenz an die Szene im Auto, ist es natürlich, wenn das Bühnenbild, sage ich jetzt mal, ein bisschen einfacher ist, trotzdem auch eine bessere schauspielerische Leistung, einfach das rüberzubringen. Also dann gibt man den Schauspielern quasi mehr Raum. Aber das ist, also es ist auch das ist, glaube ich, wieder so ein bisschen so eine Frage, worauf man mehr Wert legt.
Ja, auf jeden Fall beides mega, mega starke Szenen. Aber mal gucken, ob es so weitergeht, dass es hier unentschieden ausgeht. Das finde ich ja bisher wirklich sehr interessant. Es tut auch hier der Spannung keinen ab. Okay, tut keinen Abbruch. Ja. Na, ich lege hier schon Wert auf korrekte Sprache.
Okay, gut.
Okay, jetzt der dritte Battle ist, beide Szenen sind aus Folge 4 und da haben wir jetzt nämlich einmal die Pool-Szene, die du ja vorhin schon angesprochen hast. Obwohl, nee.
Nein, das ist die Pool-Szene ist nicht Folge 4.
Ja, die Pool-Szene ist auf Folge 3.
Dann steht es hier falsch.
Ist natürlich auf der Party. Oh. Da haben wir schon den ersten Fehler entdeckt.
Ja, gleich mal einen Brief hinschreiben.
Ja, einen Leserbrief. Also die Pool-Szene, nicht Episode 4, sondern Episode 3. Gegen die erste Kuss-Szene, die ist nämlich Episode 4. Okay.
Ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier wieder divergierende Meinungen haben werden, Jonathan.
Boah, das ist schwierig. Das finde ich, sind die beiden, also der erste Kuss-Szene ist schön. Ich finde die Pool-Szene, und das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen, ich kannte die Bücher ja nicht vorher.
Auch nicht.
Ich habe mich gefragt, hey, was ist denn da los? Warum ist das jetzt so überdramatisch? Ich glaube, es gab schon mit dem zweiten Mal schauen, gab es schon vorher so Andeutungen.
Ja, man sieht
doch
immer,
das Trauma ja noch nicht genau.
Ja, aber man sieht ja nicht.
Irgendwas, ja, aber man, also als ich
man sieht es, aber man versteht es ja nicht.
Ja, vorher. Aber man merkt schon, es ist immer irgendwas mit Wasser. Du merkst schon, irgendwas ist. Also, und sie hat ja auch auf der Party, als sie den Pool sieht, ist sie ja schon so. Also, man sieht mich jetzt nicht, aber sie
war ich so zurück. Vielleicht bin ich jetzt auch nicht der beste Beobachter, aber mir war das nicht so klar. Und ich dachte, warum ist denn das so überdramatisch? Hat sich dann relativ bald auch wieder gelegt. Also, mir war das vielleicht auch ein bisschen zu viel. Deswegen ich auch eher mit der Kussszene gehen würde.
Okay, und Leonie?
Also, mit Poolszene, nochmal, um das klarzustellen, ist schon... Um das mit der Pool-Szene klarzustellen, es ist die Szene einfach, wo er sie aus dem Wasser zieht, oder? Und dann zum Auto trägt.
Welche soll es denn sonst sein?
Ja, nee, ich wollte nur, also, ja.
Es ist nicht die erste Pool-Szene, ganz am Anfang, wo James in den Pool geworfen wird.
Ich finde den toll, also ich hatte super Gänsehaut natürlich bei dem ersten Kuss. Ich finde, die beiden spielen es wahnsinnig gut. Die sind auch einfach ein unfassbar attraktives Paar zusammen, das muss man auch mal sagen. Also wenn die sich küssen.
Mal.
Jetzt hier haben wir es noch nicht so oft gesagt. Aber
nein, die sind beide super, super süß.
Ich war fast so, also ich war eher so, oh, endlich küssen die sich mal.
Es hat so lange gedauert. Wenn noch einmal jemand die unterbricht, ich glaube dann...
Auch da muss man, glaube ich, sagen, wir sind vielleicht einfach ein bisschen älter, wo das vielleicht, also wenn man
denkt. Ja, okay. Aber sie wurden ja ständig unterbrochen, das hat mich genervt.
Ja, aber auch das ist ja so ein Mittel, was es ganz oft so in so Serien gibt, dass man sagt, um so ein bisschen die
es war auch irgendwie schon abzubilden. Sehr aufgeladen.
Das war schon fast too much, fand ich, weil sie haben einmal die Stelle, werden sie unterbrochen, da, als sie diese komischen Rebhühner da suchen, von, wie heißt er, Kieran? Dann werden sie nochmal unterbrochen auf dem Ball, wo sie sich ja eigentlich schon küssen wollen, wo dann halt das Licht
und
ausgeht.
Und sie werden vorher schon unterbrochen, und zwar in dem Flagship-Store.
Da werden sie auch schon einmal unterbrochen.
Stimmt.
Und das ist ja wirklich so, Leute, die wurden jetzt dreimal, während sie wirklich dabei waren, sich zu küssen, unterbrochen. Das, wenn es jetzt nochmal passiert, dann bin ich raus.
Dann war es vorbei auch.
Ja. Aber sie haben sich dann geküsst.
Ja.
Genau, das ist die Kussszene.
Aber die Poolszene Ja, es ist natürlich, wie Lynn hat es ganz gut zusammengefasst, glaube ich, wie bei einem Wet-T-Shirt-Contest trägt er sie da aus dem Wasser.
Sie sagt sogar Wet-Shirt-Contest, wo ich dann denke, was ist denn das? Das ist kein T-Shirt, ich kenne das auch anders.
Okay, also um das mal hier festzuhalten, Leonie interessiert jetzt so weniger so die Szene im Pool, sondern dann, als sie rausgetragen wird aus dem Pool.
Nein, das ist denk natürlich, mit, es, ist schon, es ist schon wirklich... Sie ist ja da im Wasser und taucht nicht direkt auf und er einfach seinen Blick, ne, so richtig starr und so.
Ich finde es auch cool gemacht, immer diese Schnitte von das, was sie in diesem Pool aufgenommen haben und was sie ja unter, also diese Erinnerung von ihr.
Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um zu sehen, dass es nicht die gleiche Szene ist. Ich gebe es gerne zu.
Man sieht auch, dass es der Umriss, dass es nicht James sein kann. Man sieht ja auch, der Pool hat ja so Leuchten, so rote Leuchten, glaube ich, und das sieht man dann schon. Das wüsste ich auch gerne, wie sie das gedreht haben.
Ich habe mich gefragt, wie tief ist denn der Pool? Aber das war dann tatsächlich eher so mein Problem.
Es ist auch übrigens...
okay, geil, aber... nee, das,
Hobbytaucher,
genau, kann ja sein, dass man da so mal ein bisschen taucht. Nee, aber es ist, ich finde, es ist vielleicht die... Also es ist wahrscheinlich das, also es ist nicht das stärkste Paar, was wir hier gerade, oder Paar von genau Gegenüberstellungen haben.
Wobei, was ich auch nochmal kurz erwähnen wollte, dass ja auch Lydia, die quasi vorher Ruby noch so anschnauzt, so nach dem Motto, da läuft jetzt hier nichts mehr mit Mr. Sutton wegen dir, die dann später ja auch, als da alle die Szene filmen wollen, wie sie da im Wasser liegt, dann auch so zu, glaube ich, Elaine oder irgendwem sagt so, jetzt leg doch mal dein Handy weg so, oder hör mal auf zu filmen. Das ist auch das erste Mal, wo Lydia sich so ein bisschen für sie einsetzt. Das fand ich, hat mich auch gekriegt. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, das
aber
fand ich cool.
Aber wie James auch alles stehen und liegen lässt und sofort in diesen Pool reinjumpt, um da
aber ich hätte mich auch
sie
schon kurz gewundert. Also wenn man das halt jetzt gar nicht weiß, dann ist es schon so ein bisschen so, okay, komm, ist es eine Party, hier ist ein Pool, so.
Chill mal, tauch halt einfach wieder auf. Also
ja, genau.
Das ist halt, das verstehe ich schon.
Ja, aber umso bedeutender, dass er da direkt ins Wasser springt, um sie da rauszuholen.
Ich höre jetzt nicht raus, für welche Szene du jetzt abstimmst.
Ja, ich glaube, ich habe abgestimmt für die Pool-Szene tatsächlich, weil da einfach, also der Kuss der kam halt und ich war sehr froh, dass der kam.
Aber auch große Romantiker.
Aber es war irgendwie... Es war klar, dass er kommt. Ich war froh, dass er gekommen ist. Ja, aber für mich ist in der Pool-Szene noch so ein bisschen mehr passiert einfach.
Ja, ich finde auch bei der ersten Kuss-Szene hätte man vielleicht sogar ein bisschen mehr rausholen.
Du hast doch auch für den Pool abgestimmt, oder Stella?
Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr.
Ich meine auch, weil wir haben nämlich, Spoiler, immer für das Gleiche abgestimmt.
Ja, wir haben immer für das Gleiche, aber ich weiß jetzt gerade da nicht mehr, was ich gestimmt habe. Aber okay, da ist es auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, Jonathan, deshalb, wenn du jetzt diese Battle vergleichst, der von davor und der jetzt...
Das ist ganz halt, anders, das ist ein anderes Niveau.
Deswegen.
Okay, dann jetzt zum letzten Battle, und zwar die Kleidszene in London, also die Flagship-Store-Szene und der Streit im Hörsaal, Folge 6.
Ja, also sorry, aber der ist schon billig, oder?
Das sind auch beides jetzt nicht die stärksten Szenen.
Nee, finde ich auch...
Leute, da habe ich eine andere Meinung.
Also ich finde die Kleidszene natürlich auch deutlich stärker. Ich finde das Ganze in dem Hörsaal ziemlich cringe, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch. Ich fand's auch
so auf jeder Basis auch so ein bisschen...
Wie sie ihn schon wieder einfach zur Schnecke macht, vor allem.
Ja. Aber dann auch, wie er dann irgendwie da auf dicken Macker vor diesem Oxford...
Ja, beide sind so ein bisschen...
Was ich viel besser finde, ist nicht diese Hörsaalszene, sondern, oh mein Gott, die erste Hörsaalszene, du guckst mich schon wissend an, wo sie halt zu ihrem ersten Interview geht und er ihr dann noch so ihre Hand nimmt. Das
vielleicht
das
übrigens geht's auch um die Szene.
Nee, um die geht's nicht. Okay. Das ist ja keine richtige Szene, das ist ja wirklich nur ein Moment.
Nee, es wird um die, ich glaube, Hörsaal, das ist für mich die Szene, ehrlich gesagt. Das
und,
ist ja auch,
und das fand ich, das hat mich, boah, da habe ich so Gänsehaut bekommen, als ich das geguckt habe. Das hat mich so gecatcht. Ja. Das fand ich richtig gut.
Ja, voll.
Aber jetzt
sie war ja auch gecatcht. Sie hat dann direkt danach ihr Gespräch erstmal verkackt, weil sie so...
Sie war natürlich voll verwirrt dann, weil sie dachte halt, oh, er hat mich nur verarscht.
Darüber müssen wir nochmal sprechen, über Folge 6 so generell. Das meine ich. Aber jetzt mal, um zurückzukommen.
Genau, es gibt viel bessere Szenen als diese Streitszene.
Genau. Also um zurückzukommen, auch mal zu der Szene im Flagship Store. Das ist schon auch einfach sehr besonders, wie sie da dieses Kleid, wie sie da runterkommt von dieser Treppe, das ist ja auch so eine Szene.
Das ist aber auch schon fast schon ein bisschen zu kitschig.
Genau, aber muss man sagen, das ist auch so eine richtige Szene, die kennen wir aus sämtlichen Serien, zum Beispiel, ich sag jetzt mal Titanic ein Beispiel, ich könnte jetzt noch zig andere sagen, oder wie werde ich ihn los in 10 Tagen, keine Ahnung, diese Szene, eine Frau taucht
halt so,
auf
halt auch so
im Kleid vor einem Mann, das ist da natürlich drin, Aber was ich besonders süß fand, muss ich sagen, wie die beiden danach Fotos machen und so posieren zusammen. Ja, und da sind wir wieder bei der Chemie.
So ein bisschen. Genau. Aber ich finde auch natürlich die, also man hat sich offensichtlich Mühe gegeben, so eine Szene, also jetzt ja nicht nur in den Film oder in die Serie, sondern auch ins Buch reinzubringen. Fand ich jetzt, war jetzt mal vom Setup her relativ leicht möglich, weil natürlich diese Beaufort-Linie irgendwie da ist. Aber gleichzeitig, also ja, auch das, also die Hörsaal-Szene, da sind uns, glaube ich, alle einig, da verhalten sich alle so ein bisschen
komisch.
Alle nicht so gut. aber die Szene auch, die ist, aber ich glaube, die muss da, die gehört da rein, das ist auch in Ordnung.
Welche meinst du jetzt?
Die Szene im Store.
Ah, okay.
Was auch immer ein Flagship-Store ist, aber
im Museum Barberini in Potsdam.
Das war so klar, ich hätte auch gewartet, dass du das jetzt sagst. Sonst hätte ich das noch gesagt.
Nein, das hat mir auch gut gefallen, aber das fand ich auch so ein bisschen, also man hat halt zu sehr gemerkt, was man mit der Szene will, nämlich genau so eine Szene schaffen.
Und sagen, es brauchte einen Vorwand, mit dem ja, und es brauchte einen Vorwand für die beiden, was zusammen zu machen, ohne dass sich einer jetzt wirklich trauen musste, krass irgendwie aus seiner Komfortzone.
Und wie es ja dann auch weitergeht, ne? Die beiden haben total Spaß, sind schon wieder fast dabei, sich zu küssen, und wer taucht natürlich auf?
Ja, genau, und sie werden schon wieder unterbrochen. Oder sie, ja, werden,
sie werden unterbrochen, genau, aber auch die Szene quasi, da kann man auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen. Alter, ist natürlich immer schwierig. 100
Folgen Minimum.
Aber echt, über so das Verhältnis der Familien quasi intern.
Also ja, das machen wir auf jeden Fall.
Das ist so unterschiedlich, und auch da natürlich der Vater, also über den man ganz viel sagen kann, aber das ist natürlich schon die erste.
Aber ja, ich finde auch, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er so richtig unsympathisch rüberkommt.
Ja, das stimmt.
Also
das stimmt.
Davor in den Szenen, in den ersten beiden Folgen, wirkt er ja fast immer noch so ein bisschen kumpelhaft und irgendwie ganz cool. Und das ist ja, wo er, also da sieht man dann quasi, wie er dann ist, wenn jemand auftaucht, der nicht in dieser Welt ist, der irgendwie in seinen Augen da drunter steht. Ja, also das ist natürlich auch ein riesiger Punkt, wo sich irgendwie ganz viel abspielt, ja.
Auch das ist ja ein eigenes Genre, dass man quasi sagt, irgendwie zwei Welten, schon, es ist so alt wie Romeo und Julia.
Das wäre wieder eine weitere Kategorie.
Eine weitere Kategorie, genau, da gibt es offensichtlich auch verschiedene. Nein, also da finde ich auch, dass ich, also wie gesagt, bei der Hörsaal-Szene, die habe ich ja gestern Abend dann nochmal geguckt, dann dachte ich mir so, boah, jetzt, also irgendwie so junge Hirsche, die da ihren Brunftschrei vor dem paarungsbereiten Ruby aufführen. Das muss ja wirklich nicht sein. Aber auch das ist vielleicht was, wo wir vielleicht jetzt einfach mal ein, zwei Jahre zu alt sind, um das irgendwie noch so richtig zu verstehen. Wobei ich nicht meine Hand für ins Feuer legen würde, dass auch Kollegen bzw. Menschen aus meinem Umfeld das nicht vielleicht auch genauso machen würden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, nee, da gibt es immer mal solche Kandidaten.
Aber so super sympathisch kommen beide da nicht rüber. Ich finde, das ist bei Ruby kommt es noch ein bisschen häufiger vor, dass sie nicht so super sympathisch rüberkommt. Aber da finde ich jetzt beide irgendwie so ein bisschen, na, also das kann man sich sparen.
Darüber können wir aber nochmal
in einer anderen Folge reden. Aber auf jeden Fall fehlen auch ein paar Szenen, muss ich sagen, in diesem Battle. Weil das war es jetzt. Also das waren jetzt alle Szenen, die Prime jetzt vorgeschlagen hat. Und daraus gab es dann noch so ein Halbfinale und dann ein Finale. Ich glaube, gewonnen hat die Treppenhaus-Szene am Ende, oder?
Wenig überraschend, ja.
Ja, wenig überraschend. Da können wir ja schon auch mitgehen, oder?
Ja, definitiv.
Ja, okay, das ist doch schön. Hat jemand noch ein Schlusswort hier heute?
Nee, wir haben jetzt kontrovers diskutiert. Wir waren uns aber trotzdem alle einig, dass es eigentlich keine richtig schwache Szene gibt.
Nee, die sowieso nicht. Es gibt schon Momente, die mir auch deutlich too much waren, also. Aber das heben wir uns auf.
Leute, ja, und man muss auch immer den Rahmen einfach bedenken, ne? Was ist das für eine Art von Serie?
Ja, nee, natürlich. Das ist ja gar keine Kritik, aber man kann ja manche Dinge besser und manche weniger gut finden.
Absolut, das erlaubt.
Das ist auch ganz normal.
Wir sind hier ja ehrlich in diesem Podcast. Wir wollen ja hier nicht irgendwie schön reden, aber wir müssen ja auch nichts schön reden, weil ich finde ja eher schön.
Genau, also, wollte gerade sagen, so schwer fällt mir das jetzt hier nicht.
Okay, super. Ja, dann freue ich mich schon, nächstes Mal mit euch weiterzureden und neue Themen kontrovers zu diskutieren. Es geht uns ja hier nicht aus an Ideen, wie ich schon merke.
Ich glaube auch nicht.
Ich schreibe schon fleißig mit.
Da wir ja jetzt auch schon wissen, dass Staffel 2 schon gedreht wird, beziehungsweise die Dreharbeiten begonnen haben, ob jetzt schon richtig gedreht wird, weiß ich nicht, aber es geht los.
Absolut.
Ich gehe mal davon aus, dass wir nächstes Jahr spätestens zum jetzigen Zeitpunkt die zweite Staffel haben. Wahrscheinlich eher früher, ja, Frühling durch, oder so.
Glaubst du nicht?
Hoffen wir
es mal. Wir haben jetzt angefangen zu drehen. Ich glaube, man, das dauert immer länger, als man denkt.
Ich glaube, sie drehen so 3-4 Monate und dann der Schnitt, keine Ahnung.
Post-Production dauert
immer
relativ lang.
Hoffen wir einfach, dass es im Frühling kommt und wir nicht allzu lange warten müssen.
Mhm. Und in der Zwischenzeit lesen wir auch noch ganz fest.
In der Zwischenzeit lesen wir weiter und wir haben noch sehr, sehr, sehr viel zu besprechen.
Und machen Podcast. Okay. Dann bis zum nächsten Mal und bis bald.
Bis bald.
Tschüssi. Ciao.